Hallo aus Deutschlands schönstem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name? Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch mit auf meine Touren. Visit Black Forest ist der Podcast für alle, die gern draußen in der Natur sind und eure klimafreundliche Reiseinspiration in 20 Minuten. Winter im Schwarzwald. In dieser Folge geht es auf den Feldberg. Hier kamen Menschen zuallererst um das Jahr 1891 auf die Idee, sich einfach mal aus Spaß auf Skier zu stellen und dann auch gleich Wettrennen zu veranstalten. In diesen über 133 Jahren hat sich viel getan. In dieser Folge gehe ich deshalb mal auf Spurensuche ins Schwarzwälder Skimuseum Hinterzarten und auf dem Feldberg. Dort treffe ich einen echten Schwarzwälder Goldmedaillisten und passionierten Wintersportler, Gundi Thoma. Aber erstmal auf nach Hinterzarten.
Also ich stehe jetzt hier in der schönen Stube vom Schwarzwälder Skimuseum mit Alfred Faller, Der sich hier eigentlich um alles kümmert, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Ich mache also hier Führung, mache auch die Leitung, aber ehrenamtlich, ja. Mache das Büro, bin aber gleichzeitig auch Hausmeister hier.
der Mann für alles hier im Skimuseum. Und das ist nicht irgendein Gebäude, sondern wir stehen hier wirklich unter uralten, also Holz aus dem 15. Jahrhundert, oder?
Der Hof steht eigentlich seit 1446 hier, ist aber zweimal abgebrannt, zum letzten Mal 1788. Und dieses alte Holz stammt eben so aus dieser Zeit. Und hier stehen wir jetzt in der Georg-Thoma-Stube.
Kuckuck, ich bin's. Der Georg Thoma, für die Jüngeren und die, die nichts mit Skier am Hut haben, der hat um 1960 die Goldmedaille für Deutschland geholt im Skispringen als erster Deutscher. Sensationell damals.
Georg Thoma aus dem Schwarzwald aus Hinterzarten ist Sieger in der nordischen Kombination geworden.
Im Kampf um den Sieg in der nordischen Kombination, Tormod Knudsen aus Norwegen war noch schneller als er, wenn es auch nur 3 Sekunden schneller waren, sodass Georg Thoma sich darüber im Klaren war, dass er nun wie um sein Leben laufen müsse, um doch noch die Goldmedaille zu gewinnen. Und das gelang dem sympathischen, kleinen, kraftvollen Schwarzwälder auch.
Ach, das ist nur der Anfang. Dreimal hintereinander gewinnt er dann in Holmenkollen die nordische Kombination. Das ist also Springen und Langlauf. Er holt Gold, er holt WM-Titel. Die Massen säumen die Straßen bei seiner Rückkehr. Dem Jörgle ist der Trubel aber ein bisschen suspekt. Er bleibt bis heute ein ganz bescheidener Schwarzwälder-Superstar. Ich könnte noch ewig über ihn philosophieren, aber lassen wir mal der Alfred Faller weiter schwätzen, gell? Bis später.
So ein Anfang der 50er Jahre und mit diesen Skiern sprang er so ungefähr 40, 45 Meter weit. Ja.
Also man muss sich das vorstellen, das ist hier Holz, das sieht wirklich aus, als könnte man da drauf sein Brötchen schmieren, wie so ein Frühstücksbrett. Also man sieht die Maserung, denn ist da so eine Metallplatte, wo die Füße drauf kommen?
Also Metallplatte und es ist aus Leder, die Lederriemenbindung.
Das sieht ein bisschen aus wie aus dem Pferdestall einfach.
Solche Ski habe ich früher auch gehabt, ja.
Und, mit Metallschnallen, richtig altmodisch.
Das Leder ist oft früher auch gebrochen, weil man zu faul war, um das einzufetten. Ja. Mhm. Dann wurde es halt porös. Ja. Und, und dann kam früher der Schuhmacher ins Haus und hat dann Schuhe repariert. Dem hat man aber auch die Ski gegeben, der mir dann eine neue Lederinbindung dran gemacht hat.
Okay. Ja. Und die Stöcker, die sind aus Bambus. Das sieht man an den Rillen.
Genau.
Das benutzt man heute so für Blumenstöcke ist ein tolles Material.
Aber es gab auch vorher noch andere Stöcke, die man hier ja aus der Gegend benutzt hat. Hier wächst ja kein Bambus. Mhm. Aber hier ging man dann in den Wald und hat Haselnussstöcke geholt.
Haselnuss.
Das Geheimnis von Thomas Erfolg kennt Museumsleiter Alfred Faller ganz genau.
Und er hatte eben als Kind jeden Tag einen Schulweg von 6 Kilometer hier zurückzulegen, hier nach Hinterzarten. Eben im Sommer barfuß und im Winter mit den Skiern.
Da wird man fit.
Und später war er natürlich auch Briefträger. Und Briefträger kann man sich nicht so vorstellen wie heute, dass sie mit dem Auto unterwegs sind, sondern mit dem Fahrrad im Sommer oder zu Fuß oder im Winter mit den Skiern. Und jeden Tag 30 Kilometer war er Landzusteller Richtung Feldberg. Dann gab es auch früher schon mal große Pakete von Neckermann und Quelle und so weiter.
Auf dem abgelegenen Wunderlehof, wo der kleine Georg aufgewachsen ist, kann man heutzutage Urlaub machen. Alfred Faller erinnert sich an seine alten Holzskier mit Lederriemenbindung, die ihn damals täglich zur Schule gebracht haben im Winter.
Ich bin hier 10 Kilometer von hier Turner hier aufgewachsen. Wenn man früher in die Schule kam, musste man Skifahren können. Anders hat man gar nicht zur Schule hingekommen.
Also bevor man lesen und schreiben und rechnen kann, kann man Skifahren.
Und wenn man es nicht gekonnt hat, dann ist man einfach draufgestellt worden auf die Bretter und dann hieß es so, jetzt fahr. Genau, runter kommt man immer. Ja, genau. Früher waren natürlich die Winter noch sehr, sehr hart. Ich weiß, 1955 war es wochenlang sehr, sehr kalt. Und kalter Ostwind und die Eiskörner flogen ins Gesicht und es hat richtig wehgetan. Und meine Mama hat oft gesagt, du kannst heute nicht in die Schule, du kommst gar nicht mehr nach Hause. Oder der Lehrer hat auch gesagt, komm bitte morgen nicht, ja, bleib lieber zu Hause, es ist viel zu kalt und zu stürmisch. Es gab hohe Schneeverwehungen. Und musste sich gegen den Wind entgegenstemmen, richtig, damit man überhaupt vorwärts kam. Mhm. Und es war sehr, sehr anstrengend. Die Ski hatten auch keine Stahlkanten. Wenn der Schnee gefroren war, ist man dann abgerutscht. Ja, er konnte sich kaum halten am Hang. Außerdem ist man eigentlich sehr unsicher gefahren, weil Ski und Schuh locker miteinander verbunden waren. Mhm. Ja, man stand also sehr locker drauf. Außerdem hatte man keine richtigen Skischuhe, sondern Winterschuhe einfach nur. Oder man ist mit Gummistiefel Ski gefahren.
Oha. Ja.
Man hat auch keine Funktionskleidung, so wie heute, sondern man hat dann eine Korthose früher gehabt. Jeans hat man auch noch nicht gehabt. Und die wurde natürlich oft unten dann auch sehr nass. Und dann hat man so Wickelgamaschen gehabt, die man dann um die Beine herum gebunden hat, bis so in Kniehöhe. Mhm. Und die Wickelgamasche hat man in der Schule wieder ausgezogen und hat sie dort an die Ofenstange gehängt und zum Trocknen.
Jetzt stehen die da im Museum. Die wurden irgendwann mal in Österreich hergestellt. Ja, Alpine Deluxe mit 3 goldenen Sternchen.
Genau.
Das war ja eine Investition. Und ehrlich gesagt, die sehen auch gut aus. Also wenn man die jetzt wachsen würde, könnte man
natürlich
schon
fahren. Natürlich, es fand vor Jahren hier auch ein Nostalgie-Skirennen statt. Ja. Mhm. Es wurde hier, wann war das, 2015, 16, wurde hier 125 Jahre Skilauf im Schwarzwald gefeiert. Mhm. Und es fand ein Nostalgie-Skirennen auf dem Feldberg statt.
Ja, und ich finde, was auch noch, die B-Note müsste ja eigentlich Style sein. Weil wenn ich mal die alten Bilder angucke, dann muss ich vor allen Dingen eins sagen, die sahen alle verdammt gut aus. Mit ihren Korthosen und ihren Wollsachen, das ist doch auch schön.
Ja, ja, sicher. Und so musste man damals auch gekleidet sein. Ich habe also dann einen alten Anzug von meinem Vater genommen, ja. Und früher fuhr man Ski in der Sonntagskleidung.
Eben.
Heute läuft man jeden Tag eigentlich gleich rum, ja. Man hat dann im Skifahren eine besondere Kleidung. Aber zum Skifahren fuhr man damals in der Sonntagskleidung. Die Frauen natürlich schön im langen Rock.
Ja, Wollrock. Sehr schön.
Und mit Kappe oder mit Mütze oben drauf, mit Hut. Die Männer auch mit Hut. Ja. Ja. Und mit Krawatte oder mit Halstuch.
Ich lieb's. Wir haben früher die Leute, die eigentlich Hochleistungssport gemacht haben, in Freizeitkleidung. Und heute ist es andersrum. Für einen Spaziergang in der Innenstadt bei 10 Grad ziehen sie sich an, als würden sie gleich den Kilimanjaro besteigen. Sind wir doch mal ehrlich.
Ja, so ist es, ja, genau.
Der Berg ruft!
Und heute gibt es eben diese Function-Kleidung.
Funktionskleidung,
ja. Hightech natürlich, ja.
Kanadische Gänse werden gerupft, damit man den Stadtspaziergang übersteht.
Genau, so ähnlich ist es, ja.
So sehr es auch Spaß macht, mit Alfred Faller über moderne Freizeitkleidung zu lästern, so muss ich doch weiter zu meiner nächsten Verabredung. Auf knapp 1500 Metern treffe ich am Feldberg Gundolf Thoma von der Wintersportschule Thoma.
Also ich bin jetzt von Hinterzarten 20 Minuten gefahren, am wunderschönen Titisee vorbei, in dem sich der blaue Himmel spiegelt. Ja, man hört schon so ein paar Schneemaschinchen im Hintergrund und vielleicht auch den Lift und ein bisschen Geklapper von Stöckern. Weil wir sind jetzt mittendrin im Skigebiet. Mehr geht nicht. Ich gucke auf weiße Pisten und fröhliche Gesichter, die hier den Hügel runterrollen. Und vor mir sitzt niemand anders als Gundi Thoma. Eine, ich möchte mal sagen, lokale Berühmtheit und darüber hinaus auch einfach ein Stück Skisportgeschichte, würde ich mal sagen. Lebendige.
Generell höre ich sowas ja nicht ganz so gerne. Mir geht es ja immer um die Sache. Mhm. Das heißt, um den Skisport als solches. Mhm. Und für das stehe ich am liebsten, weil mein ganzes Leben nun mal mit den 2 Latten zu tun hat.
Ja, voll. Und das ist wirklich eine Welt, also man denkt ja so, Deutschland ist nicht so ein besonders großes Land, aber es sind viele verschiedene Welten in diesem Land. Also es gibt
Kinder in Deutschland, die sind aufgewachsen, ohne jemals auf Skiern gestanden zu sein. Und für dich ist das einfach so wie Luft holen, atmen. Du hast wahrscheinlich vorm Lesen und Schreiben und Rechnen auch erstmal Skifahren gelernt, so wie viele hier, oder?
Ja, also auf jeden Fall vorm Schreiben und vorm Rechnen. Mit noch nicht mal 3 Jahren bin ich auf den Ski gestanden. Noch nicht mal mit 3 Jahren habe ich auch das erste Kinder-Rutsch-Skirennen gemacht in Hinterzarten, das weiß ich sogar heute noch. Mhm. Da gab es eine Riesenbrezel für jedes Kind, wo teilgenommen hat.
Der kleine Gundi mit der großen Brezel ist nicht der erste Skifahrer der Familie. Gundis Opa gründet hier 1937 in Hinterzarten die erste Thoma-Skischule. Gundis Onkel Georg wird 1960 Olympiasieger in der nordischen Kombination. Und Papa Ottmar baut mit den Brüdern Franz, Georg und Albert das alpine Skizentrum auf. Und Gundi, der geht seinen eigenen Weg. Hier ein Ausschnitt eines alten ZDF-Beitrags über den Skiman, wie man ihn in Japan nannte.
Gundolf Thoma ist der einzige deutsche Alpin-Profi-Skiläufer im internationalen Geschäft. Seit 3 Jahren macht er diese Knochenarbeit, vornehmlich in den USA und Japan.
Eigentlich hätte man von dir erwartet, dass du ein nordischer Kombinierer wirst, aber ja. Dir war das Langlaufen zu anstrengend.
Ja, das ist so langsam bekannt geworden. Ja, das stimmt auch wirklich. Das war so. Jetzt ist eigentlich nur noch das Alpine übrig geblieben, weil wir jetzt auch Skischulen haben und da geht es immer um den Alpinskisport. Wir machen natürlich auch noch Langlauf. Ich jetzt ganz gern mit meiner Frau zusammen. Aber sagen wir so, prägend ist jetzt für Thoma das Skialpin.
Und es wird eben kleinen Kindern ganz viel Skifahren beigebracht. Das ist Gundi ein Anliegen. Einmal im Jahr gibt die Schule daher allen einheimischen Kindern eine Woche lang kostenfrei Skiunterricht. Und da sind echte Profis am Übehügel, wie zum Beispiel Skilehrerin Annette Keller.
Ich war sehr lange in der Schweiz als Skilehrerin und seit knapp 15 Jahren denke ich wieder hier in meiner Heimat im Schwarzwald und lebe im Winter auf dem Ski und im Sommer auf dem Mountainbike.
Was ist das kleinste Kind, dem du jemals Skifahren beigebracht hast?
Meine Tochter, als sie im Bauch war bei mir.
Entschuldigung, wie bitte?
Genau. Ich habe unterrichtet bis zum 8. Monat und mit 1,5 Jahren ist sie dann auch live auf dem Ski, selber auf dem Ski gestanden.
Da können manche noch nicht mal laufen.
Also das Laufen war auch nicht so gut, aber Skifahren hat, also Fahren ist jetzt übertrieben gesagt, aber den Ski nach vorne schieben und so Art nordisches Langlauf hat funktioniert.
Und wie viele Kinder warten da jetzt auf dich?
120 Kinder für uns alle. Mhm. Ich denke, die werden eingeteilt in so 6, 7, 8er Gruppen. Mhm. Vom kompletten Anfänger bis zum Könner, der schon eine schwarze Piste parallel runterfährt.
Also während hier ungefähr 120 kleine Minis ihre ersten Versuche auf den Skiern machen, habe ich mich zum Haus der Natur gewendet, was gleich daneben ist. Und hier sieht man auch, was man alles für Runden gehen kann. Hier im Haus der Natur kann man Schneeschuhe und Teleskopstöcke ausleihen, muss man allerdings reservieren, damit es auch welche gibt. Und dann kann man sonntags zum Beispiel um 12 bei ausreichend Schnee geführte Schneeschuhwanderungen machen.
Achim Laber ist Feldberg-Ranger im Haus der Natur. Er meint, unter 10 cm Schnee kann man auch prima einfach ohne Schneeschuh spazieren laufen.
Da bietet sich einfach der Weg an, der vom Haus der Natur oder vom Feldberger Hof zum Feldberggipfel hochgeht. Da kann man dann auch noch abzweigen zur Todtnauer Hütte oder zur Wilhelmer, kann dort noch einkehren und dann gemütlich wieder zurücklaufen. Das sind ungefähr so 6 Kilometer, 7 Kilometer.
Hat die immer offen, unter der Woche und am Wochenende? Weil nachher steht man da hungrig und hat keine Schnitzchen dabei und die hat zu.
Deswegen haben wir das Haus der Natur am Anfang. Da kann man immer fragen, wann welche Hütte zu hat.
Also ein guter Startpunkt, einfach immer bei euch reinschneiden zuallererst.
Selbstverständlich. Mhm. Und wenn man dann sowieso drin ist, noch geschwind in die Ausstellung. Ah, ja, aber das war Schleichwerbung.
Ah ja, klar, das ist ja sowieso Schleichwerbung. Ihr macht ja Werbung für was Gutes, nämlich für den Erhalt der der Natur.
Wenn es jetzt nochmal 20 cm mehr Schnee hat, dann sind natürlich auch die Schneeschuhtouren schön. Da haben wir zwei ausgeschildert auf dem Feldberg. Die kleine Runde, die bis zum Seeburg hoch geht, die ist ungefähr 4 Kilometer lang. Und dann haben wir die große mit 7,5 Kilometer. Da braucht man dann schon etwas mehr Kondition.
Oha.
Es ist im Winter immer etwas gefährlich, sich nur nach den Wanderkarten zu orientieren, weil wenn es mal über 50 cm Schnee hat und Neuschnee hat, dann findet man die Wege einfach nimmer. Und das kann im Winter ziemlich gefährlich sein. Wenn man irgendwo in Tiefschnee stapft, fängt noch irgendwo mit einer Loipe an, dann verlässt man die Loipe, denkt, da geht der Wanderweg weiter und dann steckt man plötzlich im Tiefschnee und kommt nicht mehr raus.
Okay, aber das heißt, wenn ich hier diesen Barcode scanne und in meiner Outdoor Active App benutze, dann sollte ich doch auf der sicheren Seite sein.
Ja, bei den Schneeschuhtouren schon, bei den Wanderwegen nicht. Also da würde ich mich im Winter nicht auf Outdoor Active oder Komoot verlassen. Da muss man auch wieder vor Ort fragen, welche Wege sind begehbar, welche Wege sind nicht begehbar, was ist eisig, was geht durch Lawinenbahnen durch. Das sind alles so die speziellen Feldberg-Herausforderungen, die man bei euch und in Offenburg nicht so hat.
Nee, also man denkt ja, man wohnt ja hier, man kennt ja die Berge, das ist doch nur der Schwarzwald, ist doch jetzt nicht so schlimm. Nur weil man immer von den großen Lawinen in den Alpen hört, heißt es nicht, dass es hier nicht auch gefährlich sein kann.
Das ist genauso, wie das ich sage. Ja, genau. Es sind zwar wenig Hänge, wo regelmäßig Lawinen abgehen und auch nur dann, wenn es richtig viel Schnee hat, aber es gibt sie halt und auch da sollte man sich vorher kundig machen.
Aber ihr seid ja jeden Tag da, deswegen ist ja kein Problem.
Genau, genau. Bis auf erster Weihnachtsfeiertag sind wir zu, aber sonst sind wir immer offen. Wir warten auf euch.
Sehr gut. Ja, schön. Dann würde ich sagen, los geht's. Und also Schneeschuhe habe ich mir jetzt so gemerkt, ab 30 cm. Vorher macht es keinen Spaß.
Ja, genau. Wenn man überall hängen bleibt in der Heidelbeere, die noch aus dem Schnee rausgucken, macht keinen Spaß.
Ist auch nicht schön für die Heidelbeeren.
Nee. Mit der Schwarzwald-K365 bekommt ihr am Feldberg eine Tageskarte und könnt einen Tag lang alle Lifte nutzen. Das ist nicht das einzige Skigebiet, das hier nutzbar ist mit der Karte. Schaut einfach mal auf schwarzwald-tourismus.info. Fazit. Es ist fantastisch hier oben am Feldberg. Man kann die beschneiten Gipfel der Alpen sehen. Wenn das Wetter schön ist, ein Naturerlebnis jagt das nächste. Seit hier der weltweit erste Skilift in Betrieb genommen wurde, sind fast 120 Jahre vergangen. Unverändert ist die Lust der Schwarzwälder am Wintersport und an der Natur um sie herum. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt auf Folgen, abonniert ihn und empfehlt uns weiter. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Schwarzwald. Eure Zara.